Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer halben Stunde Zip FM. Heute, Freitag, den 25. März von der Radiokampagne Berlin. Der Equal Pay Day, kurz EPD, ist der internationale Aktionstag für Entgeltrechte zwischen Männern und Frauen und wird in zahlreichen Ländern an unterschiedlichen Tagen begangen. Der Aktionstag in Deutschland markiert symbolisch oder rechnerisch jenen Zeitraum, den Frauen über den Jahreswechsel hinaus länger arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt von Männern zu kommen. Dieses Jahr fällt er auf den 25. März. In Tunesien wird viel über die neue Situation des eigenen Landes diskutiert und es sind wohl alle gespannt, wie die neu gewonnene Freiheit aussehen wird. Im Nachbarland sieht es ganz anders aus. Es kommen immer mehr Flüchtlinge an der ägyptischen Grenze zu Libyen an. Auch in manchen Regionen Europas ist die Regierungsfrage noch nicht geklärt. Bosnien-Herzegowina ist noch immer ohne Regierung. Und zum Schluss noch ein Beitrag zu Schweizer Polizeipraktiken, die sich von denen in Deutschland wohl nicht so stark unterscheiden. Heute, am 25. März, wird nun zum vierten Mal der Equal Pay Day in Deutschland veranstaltet. Die Idee, mit einem solchen Tag die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass es eine erhebliche Einkommensungleichheit zwischen Frauen und Männern gibt, kommt aus den USA, wo der Equal Pay Day zum ersten Mal 1996 stattfand. Über den Tag und dessen Hintergrund sprach ich mit Andrea Schatz. Sie ist vom Referat Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt in der Berliner Senatsverwaltung Wirtschaft, Technologie und Frauen.
Deutschlandweit beträgt der Unterschied zwischen den Bruttostundenlöhnen, das ist das, was man also unter Gender Pay Gap bezeichnet, da besteht die Differenz von 23%. In Berlin ist sie etwas geringer, da beträgt sie 15,6%. Unterschied zwischen den Bruttostundenlöhnen. Am eklatantesten ist zum Beispiel der Verdienstunterschied bei den jährlichen Sonderzahlungen. Da beträgt er in Berlin zum Beispiel 40,3%. Es gibt auch erhebliche Unterschiede in den Branchen. So ist zum Beispiel in Berlin bei den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Bereich der Rechts- und Steuerberatung und im Bereich der Wirtschaftsprüfung eine Lohndifferenz von 44% zwischen Männern und Frauen. Das ist also in diesem Bereich sehr hoch. Wo der Gender Pay Gap, also die Differenz zwischen den Bruttostundenlöhnen, auch besonders hoch ist und wo man ihn vielleicht nicht vermutet, ist in Leitungspositionen. Landläufig denkt man ja, es würde ausreichen, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und dann würde sich da die Entgeltdifferenz verringern. Dem ist nicht so. In neuesten Untersuchungen haben belegt, dass in Führungsetagen die Lohndifferenz noch größer ist als in anderen Bereichen.
Ja, die Zahlen sind ja sehr erschreckend, aber seit Jahren wird über die ungerechte Bezahlung von Frauen und Männern schon geredet und debattiert. Gab es denn in den letzten Jahren eine Entwicklung in die richtige Richtung aus deiner Sicht?
Naja, was sich in den letzten Jahren vor allem verstärkt hat, ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Also es ist schon so, dass mit dieser Etablierung des Equal Pay Day das Thema jetzt auch ganz präsent in den letzten 4-5 Jahren überhaupt in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das stand niemals so im Fokus. Das ist eindeutig ein Erfolg im Bewusstsein der Öffentlichkeit, aber auch im Bewusstsein der Politik, dieses Thema angekommen ist. Dann gibt es im Bundesgebiet, also von seitens der Bundesregierung, verschiedenste Maßnahmen, die allerdings alle auf Freiwilligkeit setzen. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit der Unternehmen, Lohntestverfahren anzuwenden. Die Bundesregierung stellt da die entsprechende Software und die Datenbanken zur Verfügung. Das ist dieses Lohntestverfahren LOGIP-D, das kommt aus der Schweiz. Unternehmen können da ihre Verdienststrukturen transparent machen und auf diskriminierende Komponenten untersuchen. Das Problem ist, dass zum einen das alles, wie gesagt, freiwillig ist und ja, die Unternehmen machen es oder machen es nicht. Und zum anderen beinhalten die Kriterien in diesem Lohnmessverfahren zum Beispiel selbst diskriminierende Kriterien, wie zum Beispiel Berufserfahrung oder dergleichen, die Frauen dann wiederum ja nicht erbringen können, wenn sie wegen Kindererziehung oder Pflegearbeit zu Hause bleiben, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Aber das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, zusammen mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ein ganz zentraler Punkt, der diskutiert und vor allem praktikabel umgesetzt werden muss, ist die Aufwertung von typischen Frauenberufen. Denn das ist ja eine zentrale Ursache der Entgeltungleichheit, dass typische Frauentätigkeiten geringer bewertet werden als Männertätigkeiten. Das steht noch aus. Und zu diesem Komplex hat es zum Beispiel noch gar keine Initiativen gegeben. Eine wichtige Maßnahme wäre auch noch die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns. Dazu hat es in der Vergangenheit immer wieder Initiativen gegeben, auch von unserem Haus und natürlich von der Bundesfraktion der Linken. Das hat im Bundesrat keine Mehrheiten gefunden. Und die Bundesregierung setzt ja auf branchentypische Mindestlöhne. Das heißt, für einzelne Branchen werden dann Lohnuntergrenzen ausgehandelt. Das erreicht Frauen halt oft nicht, weil zum einen kann man diese Mindestlöhne nur für allgemein verbindlich erklären, wenn eine Tarifbindung von über 50% vorliegt. In typischen Frauenberufen, Gastronomie, Einzelhandel, Sozialberufen gibt es diese Tarifbindung gar nicht. Und zum anderen bedeutet das auch, dass man unterschiedliche Lohngrenzen festlegt, wenn man Mindestlohnbranchen abhängig festlegt. Das heißt, dann existieren wiederum für Frauen und Männer unterschiedliche Lohnuntergrenzen und was wiederum dann die Ungleichheit fortschreibt. Und so dass zumindest zum Beispiel von unserem Haus, Senatsverwaltung, Wirtschaft, Technologie und Frauen, die Einführung eines Mindestlohns als unabdingbar eingeschätzt wird, um zumindest dann im Frauen aus dem Niedriglohnsektor rauszuholen.
Mit dem Ehegattensplitting, was es ja in Deutschland noch gibt, wird die Segregation auf dem Arbeitsmarkt ja eher gefördert, anstatt sie aufzuheben. Ist eine Änderung dieser Politik überhaupt in Sicht?
Tja, da kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass da eine Änderung eintritt. Frauen- und gleichstellungspolitisch steht das schon lange auf der Agenda. Schon viele, viele Jahre bemüht sich Frauenpolitikerin, Gleichstellungspolitikerin auch in unserer Fachminister- und Fachministerinnenkonferenz hier diesen Fehlanreiz, den ja das Ehegattensplitting bedeutet, einzuschränken oder aufzuheben. Und bis jetzt gibt es dafür keine politischen Mehrheiten, sind jetzt im Moment auch nicht in Sicht. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Bundesregierung hat ja ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben für den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Dieses Sachverständigengutachten ist Anfang März erschienen und in den Empfehlungen dieses Gutachtens ist es ein zentrales Element, also in dem Bereich Erwerbstätigkeit von Frauen Fehlanreize zu beseitigen, und dazu gehören unter anderem gehört auch das Ehegattensplitting, und diese Empfehlung wird vehement ausgesprochen. Und es bleibt nun abzuwarten, wie die Bundesregierung dazu Stellung bezieht.
Die Frage ist ja auch, wie kann Berlin da was selber schaffen, wenn die Bundespolitik doch was anderes macht? Also ich meine, die ist ja davon nicht losgelöst zu sehen.
Die Landespolitik hat relativ wenig Möglichkeiten, bei diesem Thema wirklich nachhaltig was zu verändern, weil Entgeltungleichheit hat so viel strukturelle Ursachen, dass Landespolitik natürlich an die Grenzen stößt und nur begleitend mit hier etwas im Sinne der Frauen verändern kann, indem sie natürlich versucht, Frauen in Spitzenpositionen zu bringen, wenngleich, wie ja schon gesagt, das nicht alleine die Lösung des Problems ist, aber es ist zumindest auch ein wichtiger Schritt. Landespolitik kann dafür sorgen, dass es eine gute Infrastruktur in der Kinderbetreuung gibt, weil das ja nach wie vor im Bundesgebiet immer noch ein eklatantes Problem ist, was Frauen an der Erwerbstätigkeit hindert. Dann müssen Frauen gerade in einer Lebensphase zu Hause bleiben oder bleiben zu Hause, wo man normalerweise Mann mit NN Karriere macht und wo man auch erhebliche Verdienste erzielen könnte. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit der Landespolitik. Hier müssen natürlich auch bundespolitisch die Weichen gestellt werden. Ausbau der Kinderbetreuung ist ein ganz zentrales Thema und Forderung in dem Zusammenhang. Aber es ist schon so, dass hier vorrangig natürlich die Bundespolitik gefragt ist. Und ein systematisches zusammenfassen, vielleicht in einem Maßnahmeplan, das alles, alle Maßnahmen bündelt zur zur Bekämpfung dieser Entgeltungleichheit, ist im Moment nicht in Sicht. Wäre dringend erforderlich und vor allem wäre dringend erforderlich, die Maßnahmen, die bis jetzt alle freiwillig angedacht sind oder die bis jetzt freiwillig auf Freiwilligkeit setzen, verbindlich festzulegen. Aber das ist, wie gesagt, im Moment nicht erkennbar.
Der Libyen-Krieg beherrscht die internationalen Schlagzeilen. Im Nachbarland Tunesien aber findet er wenig Aufmerksamkeit. 2 Monate nach der Jasmin-Revolution und dem Sturz von Machthaber Ben Ali ist Tunesien ganz mit sich selbst beschäftigt. Denn es herrscht Wahlkampf. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren sollen Mitte Juli wieder freie Wahlen stattfinden. Ein Beitrag von Radio Rabe Bern.
Die Tunesier würden die Situation in Libyen, im Jemen und in anderen arabischen Ländern schon verfolgen. Hauptthema aber sei es nicht, sagt Per Österlund. Der freie Journalist aus Dänemark ist als Vertreter von International Media Support in Tunesien, einer Organisation, die lokale Medien dort unterstützt, wo bewaffnete Konflikte oder politische Umbrüche stattfinden. In den letzten Tagen bereiste Per Österlund das Land und führte unzählige Gespräche, vor allem mit Journalisten. Und da gab es ein Hauptthema, die Wahlen vom 24. Juli.
Alle Leute sprechen jetzt von Wählen der 24. Juli. Nicht so viele Organisationen und politische Parteien. Jetzt haben sich 49 politische Parteien angemeldet. Früher gab es keine und jetzt gibt es fast 50 registrierte Parteien. Und das ist eine spezielle Sache hier. Das ist neu und revolutionär, aber an selben Zeit sehr ruhig.
Weitgehend friedlich kämpfen die fast 50 neu registrierten Parteien also um den Einzug in die Nationalversammlung. Diese hat den Auftrag, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Die Demonstrationen vom vergangenen Dienstag wertet Per Österlund als unbedeutenden Zwischenfall. Anlässlich des Besuchs von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon gingen rund 100 Anhänger der islamistischen Bewegung auf die Straße. Diese islamistische Bewegung aber versuchte erfolglos, als politische Partei zugelassen zu werden. Die politische Landschaft Tunesiens ist in einem fundamentalen Umbruch. Im Alltag aber gehe alles seinen gewohnten Gang, meint Per Österlund. Militär und Polizei seien auf den Straßen praktisch nicht mehr präsent, gewalttätige Auseinandersetzungen habe er während seiner Reise keine gesehen.
Nein, es sieht alles wirklich normal aus. Was ist nicht so normal ist, dass wir haben heute gesehen, Leute, die zurück von Libyen gekommen sind, Fremdarbeiter von Libyen. Und sie kommen zurück und finden keine Arbeit. Also sie haben keine Arbeit, kein Geld, keine Unterstützung und das natürlich ist ein Problem.
Tagtäglich kommen an der Grenze zwischen Libyen und Tunesien neue Flüchtlinge an. Die überwiegende Mehrheit sind Gastarbeiter, die wegen dem Krieg Libyen verlassen. Mehr als 1.500 Menschen sind nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks bereits von Libyen nach Tunesien geflüchtet. Bis jetzt kommt Tunesien auch mit dieser Herausforderung relativ gut zurecht. Und doch ist 2 Monate nach der Revolution alles noch etwas unsicher. Das zeige sich auch in der Medienlandschaft, meint Per Österlund.
Alle Medien waren früher Freunde, Familien von Präsident Ben Ali. Daher haben sie Propaganda gemacht und jetzt versuchen sie mindestens unabhängig Informationen zu machen.
Der Aufbau unabhängiger Medien brauche seine Zeit, betont Per Österlund. So wie auch ein politischer Transformationsprozess nicht von heute auf morgen stattfinden kann.
Doch wie sieht es nun in Libyen aus? An der ägyptischen Grenze zu Libyen warten 2.500 Menschen auf die Weiterreise. Bis zu 7.000 Menschen haben sich in den vergangenen Tagen an der ägyptischen-libyschen Grenze aufgehalten. Die meisten von ihnen sind Fremdarbeiter, die zurück nach Hause flüchten. Als erste Auffangstation dient ein Grenzposten, der von UNO-Organisationen und verschiedenen Hilfswerken betreut wird. Der Journalist Fred Lauender ist derzeit im Auftrag von Caritas in Ägypten unterwegs, um die karitative Hilfe zu beobachten. Er wurde von Radio Rabe Bern zur Lage interviewt.
Fred Lauener, Sie halten sich derzeit in Ägypten auf. Genauer gesagt sind Sie im Grenzcamp Salum, welches sich an der Grenze zu Libyen befindet. Im Flüchtlingscamp von Salum befinden sich derzeit etwa 2.500 Menschen. Können Sie uns bildlich beschreiben, wie das aussieht, dieses Camp?
Sie kennen sicher die Zollanlagen von der Autobahn beispielsweise in Basel oder auch in Chiasso. Jetzt müssen Sie sich das etwa noch 3-4 Mal größer vorstellen. In Salum ist das Camp, ist eigentlich das falsche Wort, ist die Anlage wirklich einfach eine riesengroße Zollanlage, wo die Leute gestrandet sind, wo sie nicht einreisen können, weil sie in der Eile keine Papiere mitnehmen konnten oder keine haben und vor allem keine Visa. Also diese Menschen, die können einfach nicht einreisen in Ägypten und so müssen sie jetzt an der Grenze ausharren und diese Menschen müssen wir versorgen. Es ist kein Camp mit Zelten. Die ägyptische Regierung möchte keine Zelte aufgestellt haben, weil sie befürchten, dass sich dann eine mittelfristige oder eine längere Angelegenheit daraus entwickeln würde.
Sie sagen gerade, es ist kein Camp, es ist eine Grenzanlage, man darf keine Zelte erstellen, aber diese 2.500 Menschen, die sich jetzt dort befinden, die müssen da ja auch irgendwie sein, schlafen. Wie haben sich die Leute dort eingerichtet?
Wir konnten mit den ägyptischen Behörden aushandeln, dass zumindest die Familien, die Frauen und die Kinder in einer Halle sich einrichten können. Und vor allem, jetzt sind es noch 90%, sind eigentlich junge Männer aus dem Tschad, die in Libyen als Söldner von Gaddafi verdächtigt werden und deshalb vor allem Angst um ihr Leben haben, die dort sind. Und die leben tatsächlich unter freiem Himmel. Sie kriegen Decken, sie kriegen Plastik, da können sie sich gegen den Wind und gegen die Kälte in der Nacht ein wenig zumindest schützen.
Wie ist denn die Stimmung in so einem Ort, wo man hinflüchtet und wo man eigentlich nicht bleiben will, weil man ja zurück nach Hause will?
Je länger natürlich der Aufenthalt von diesen Leuten dort dauert und einige sind schon 3 Wochen dort und mehr, umso schwieriger wird die Situation. Es steigen Aggressivitäten, die Leute werden krank auch. Es gibt sehr viel mehr bei dieser mobilen Klinik, die dort eingerichtet wurde, von der Weltgesundheitsorganisation und Médecins du Monde. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Leute jetzt möglichst schnell wegkommen können. Und es ist auch wirklich Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Wir hatten am Samstag noch etwa 7.000 Leute im Camp und mittlerweile 2.500. Das heißt doch, dass die Leute jetzt relativ schnell und speditiv zu den Flughäfen in Ägypten evakuiert und dann in ihre Heimatländer ausgeflogen werden können.
Sie haben gesagt, 90% der Flüchtlinge, die jetzt noch in diesem Camp sind, in Ägypten an der Grenze zu Libyen, sind junge Männer aus dem Tschad. Gibt es denn auch noch Menschen aus Libyen, die aus ihrem eigenen Land geflohen sind? Und was passiert mit diesen Leuten?
Die Libyer können wie die Ägypter und auch übrigens die Sudanesen und die Jordanier ohne Visum in Ägypten einreisen. Diese Leute bleiben nicht an der Grenze, die stranden nicht dort. Die haben häufig auch Verwandte in Ägypten. Es haben uns eigentlich auch vor allem Leute erreicht, die es sich finanziell leisten konnten, die ein Auto hatten, die Benzin noch fanden und kaufen konnten. Viele von ihnen sind jetzt seit den Angriffen der Alliierten und seit es ruhiger geworden ist in Ostlibyen bereits schon wieder zurückgekehrt. Also viele, die Libyer, die wollen eigentlich gar nicht weg, die haben Schutz gesucht und viele von ihnen sind jetzt unterwegs zurück in ihre Städte. Ein anderes Problem, das aber noch ist, das sind all jene Flüchtlinge, viele Familien, die nicht in ihre Heimatländer zurück können. Das betrifft Iraki, das betrifft Leute aus Somalia. Für sie müssen andere Lösungen gefunden werden. Die gelten auch dort jetzt als Asylsuchende.
Sie haben es gesagt, die Lage in Libyen scheint sich zu entspannen. Die Leute kehren zurück, sie wollen auch zurückkehren. Also die Lage in Libyen scheint sich zu entspannen in diesem Sinne, dass diese Allianz sich jetzt da eingemischt hat. Was bedeutet das jetzt für die Situation vor Ort an der Grenze?
Offensichtlich ist Ruhe eingekehrt. Die Flugverbotszone wurde durchgesetzt über Benghazi. Zumindest im Osten. Im Osten ist es ruhiger geworden. Es sind auch schon wieder viele Organisationen und auch Journalisten nach Ostlibyen eingereist. Das heißt für uns, dass sich die Lage jetzt in Salum an diesem Grenzübergang entspannt hat. Das heißt es, aber wie sich das entwickeln wird, das können wir nicht voraussagen.
Bosnien-Herzegowina hat noch immer keine Regierung. Und das, obwohl die Bevölkerung vor 5 Monaten gewählt hat. Genauer gesagt, die eine Hälfte des Landes hat eine Regierung. Die andere Hälfte streitet sich über deren Zusammensetzung. Die aktuelle Lage in Bosnien-Herzegowina sei politisch instabil. Das sagt die Politologin Tanja Peutsch. Radio Rabe aus Bern hat mit ihr gesprochen.
Vor knapp 20 Jahren ist Bosnien-Herzegowina aus dem Staatenbund Jugoslawien ausgetreten. Das Land besteht aus 2 Teilen, der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republik Srpska. Die beiden Teile Bosnien-Herzegowinas haben beide eine eigene Exekutive und eine eigene Legislative. Der Gesamtstaat ist gemeinsam unter anderem zuständig für die Zoll- und Währungspolitik, den Außenhandel, die internationale Strafverfolgung, den Grenzschutz und die Luftverkehrshoheit. Nach den Wahlen im Oktober hat die Republik Srpska ihre Regierung gebildet. Die Föderation jedoch wurde sich nicht einig. Die Föderation besteht ihrerseits aus 10 Kantonen, von denen 4 Kantone keine Parlamente bilden konnten. Erklärungen dazu von der Politologin Tanja Topic.
Weil es zu keinem Ergebnis gekommen ist, haben sich einige politische Parteien entschieden, eine Regierung auf der Ebene der Föderation von Bosnien und Herzegowina zu bilden. Aus diesem Prozess wurden die kroatischen Parteien, die die meisten Stimmen unter Kroaten bekommen haben, nicht beteiligt. Und deswegen meinen sie, dass diese Regierungsbildung kein legitimer Prozess ist.
Deswegen muss nun eine höhere Instanz beurteilen, ob die gebildete Regierung der Föderation Bosnien und Herzegowina rechtmäßig ist. Bis Ende Monat werden sich das Verfassungsgericht und die Zentrale Wahlkommission entscheiden.
Ob dieser Prozess der Regierungsbildung, die letzte Woche in der Föderation von Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat, nach der Verfassung und nach dem Wahlgesetz gemacht wurde oder nicht, oder geht es um einen Prozess, der verfassungswidrig gewesen ist?
Solange das nicht entschieden ist, hat Bosnien-Herzegowina keine Regierung für den Gesamtstaat. Und das sei problematisch, denn das Land wolle die EU-Integration vorantreiben, was aber ohne Gesamtregierung nicht gehe. Ohne gemeinsame Regierung von Bosnien-Herzegowina würden die Prozesse der EU-Integration gestoppt, denn es gebe keine direkte Ansprechperson für diese Sache. Und das habe wirtschaftliche Auswirkungen auf das ganze Land.
Wirtschaftlich geht es diesem Land auch sehr schlecht. Das sind ja viele Kredite und viele Sachen, die einfach blockiert sind. Alle diese Kredite vom Internationalen Währungsfonds, die kann man nicht genehmigt bekommen, solange sich die Regierungsbildung und diese Prozesse auf der ganzen Ebene von Bosnien und Herzegowina nicht abschließen. Da sind die Reflexionen, die sich dann auch schlecht auswirken auf die Entwicklungen in einzelnen Teilen von Bosnien und Herzegowina.
Die aktuelle Lage in Bosnien-Herzegowina bezeichnet Tanja Topic als politisch instabil und die Aussichten auf eine Einigung, auf die Bildung der Gesamtregierung seien schlecht. Viele Leute seien der Meinung, dass der Staat Bosnien-Herzegowina noch einmal Wahlen durchführen sollte. Falls das Verfassungsgericht entscheidet, dass die Regierungsbildung der Föderation nicht rechtmäßig war, kommt es zumindest in diesem Teil Bosnien-Herzegowinas zu Neuwahlen.
Polizeigewalt ist immer wieder ein großes Problem, vor allem gegen Asylbewerberinnen und People of Color, auch in der Schweiz. Am Regionalgericht Bern-Mittelland hat am Montag der Prozess gegen 2 Polizisten begonnen. Vorgeworfen wird ihnen Amtsmissbrauch und Körperverletzung gegen einen damals 16-jährigen delinquenten Asylbewerber aus Gambia. Es steht Aussage gegen Aussage. Und doch lässt dieser Fall aufhorchen, denn es ist nicht das erste Mal, dass Polizisten wegen erniedrigendem Verhalten, Amtsmissbrauch oder physischer Gewalt in die Kritik geraten. Vor 3 Jahren hat Amnesty Schweiz einen Bericht herausgegeben, der problematische Menschenrechtspraktiken bei der Schweizer Polizei dokumentiert. Darin wurde auch die Umsetzung von Maßnahmen gefordert, um Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei zukünftig zu vermeiden. Radio Rabe fragt nach, wie Amnesty die Situation heute einschätzt und ob sie sich verändert hat.
Ein Punkt wurde im Amnesty-Bericht «Menschenrechte gelten auch im Polizeieinsatz» sehr deutlich. Es gibt bestimmte Zielgruppen, die besonders oft willkürlichen Polizeieinsätzen ausgesetzt sind, darunter Asylbewerber und dunkelhäutige Personen. Für Amnesty war klar, hier besteht Handlungsbedarf. So suchte man das Gespräch mit den verschiedenen Polizeikommandanten und Direktoren und verlangte Sensibilisierungsmaßnahmen, sagt Dönis Graf, zuständig für die Menschenrechtsarbeit zur Schweiz.
Und das Basler Korps war eigentlich das erste, das eine sehr weitgehende Sensibilisierungsschulung gemacht hat, mit Beizug auch von Vertretern der Schwarzen. Und die Auswirkungen dieser Schulung waren äußerst positiv. Wir haben deshalb diese Gangart auch anderen Polizeikorps, unter anderem auch dem Berner Korps, empfohlen zur Sensibilisierung der Polizisten und Polizistinnen im Umgang mit Schwarzen.
Im Kanton Bern aber seien solche Schulungen noch nicht eingeführt worden. Mit der Zusammenlegung der verschiedenen Polizeikorps habe man in den vergangenen Jahren andere Prioritäten gesetzt. Das zumindest sagt Amnesty. Weder der Berner Polizei- und Militärdirektor Hans-Jörg Käser noch Stefan Blättler, Kommandant der Kantonspolizei, waren für eine Stellungnahme erreichbar. Wie Dönis Graf betont, will man in nächster Zeit nochmals auf die Kantonspolizei zugehen. Denn seit der Veröffentlichung des Berichtes vor 3 Jahren habe es wieder einzelne Fälle von unverhältnismäßigen Polizeieinsätzen gegeben. So etwa die Razzia im Nothilfezentrum auf dem Brünig vom vergangenen Dezember.
Wir haben diesbezüglich kürzlich mehrere Personen befragt. Diese Leute habe ich unabhängig voneinander befragt und sie haben mir dargelegt, dass sie mehrere Stunden mit verbundenen Augen und auf den Rücken gebundenen Händen auf dem Boden sitzen mussten, ohne Zugang zu Nahrung und Getränken und warten mussten, bis ihre Zimmer durchsucht waren. Nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Personen hatten Deliktgegenstände in ihrem Zimmer und der weitaus größte Teil hatte sich total korrekt verhalten.
In einigen Polizeikorps aber, vor allem in der Westschweiz, habe man seit dem Erscheinen des Berichts einen gewissen Wandel feststellen können. Es gäbe vermehrt Polizisten, die Kollegen bei den Vorgesetzten denunzierten, wenn diese ihre Arbeit nicht richtig machten. So sei es dort dann auch zur Verurteilung von einzelnen Polizisten gekommen. Mehr interne Kontrolle sei ganz entscheidend, um problematische Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, meint Dönis Graf.
Das wäre ganz sicher ein wichtiger Schritt eines jeden Korps, dass eben solche Personen, die ihre Arbeit öfters nicht korrekt machen, ich spreche jetzt nicht von einem einmaligen Ausrasten oder so, sondern ich spreche wirklich von denjenigen Personen, die eben auch bekannt sind für eine gewisse Haltung, dass solche Leute eben wirklich ausgesondert werden könnten.
Im Verdacht, seine Arbeit öfters nicht korrekt gemacht zu haben, steht auch der Berner Polizist W. Sein Fall wird derzeit vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verhandelt. Angeklagt ist der ehemalige Drogenfahnder wegen Amtsmissbrauch und Körperverletzung gegen einen damals 16-jährigen delinquenten Asylbewerber aus Gambia. Wie die Wochenzeitung WOTS aufdeckte, wurde gegen diesen Polizisten schon einmal ein Verfahren eröffnet. Auch dort ging es um einen Übergriff auf einen dunkelhäutigen Mann. Das Verfahren wurde zwar eingestellt, und doch ist dieser Mann auch bei Amnesty Schweiz kein Unbekannter.
Es trifft zu, dass wir bereits mehrere Klagen erhalten haben von Migranten, die sich an uns gewendet haben und dieser Polizist wurde uns gegenüber bereits namentlich erwähnt.
Ob sich der junge Gambier seine Verletzungen bei einem Sturz zugezogen hat, wie die Polizisten behaupten, oder aber von den Polizisten zusammengeschlagen wurde, wie der Gambier behauptet, darüber entscheidet der Einzelrichter des Regionalgerichts Bern-Mittelland morgen Donnerstag.
Der Berner Polizist wurde gestern freigesprochen.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Die Sendung und die Einzelbeiträge könnt ihr nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZIP kommt aus Freiburg von Radio Dreieckland. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.